NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Thomas Sabacher liest die vierte von 9 Folgen aus Die doppelte Nacht, eine Deutschlandreise im Jahr 1958 von Carlo Levi in der Übersetzung aus dem Italienischen von Martin Hallmannsecker. Als Sohn einer wohlhabenden, linksliberalen jüdischen Familie wurde Levi am 29. November 1902 in Turin geboren. Weil er sich dem Widerstand verschrieben hatte, schickte ihn der Diktator Mussolini Mitte der 30er Jahre in die süditalienische Verbannung. 1963 und 68 wurde Levi in den italienischen Senat gewählt. Er starb am 2. Januar 1975 in Rom. In seinem klugen Nachwort zum Buch schreibt Bernd Röck: Levi, dem anständigen Demokraten, Juden und mutigen Antifaschisten, gebühre alles Recht zu einem kritischen Blick auf das, was kurz zuvor noch Hitlers Land gewesen war. Denn den braunen Ungeist, der sich überall noch hinter den geschönten Oberflächen verbarg, erfasste Levi intuitiv schärfer als die meisten Zeitzeugen. Levi nennt seinen Bericht einen bescheidenen, wahren Roman. Der alte Freund Rainer, dem er in dieser Folge wieder begegnet, ist wohl erfunden. Seine Identität konnte nicht aufgedeckt werden.
Als ich im Salon des Vierjahreszeiten auf einem großen Sessel sitze, komme ich mir vor, als sei auch ich einer jener dicken Geschäftsmänner, umgeben von einer Schutzschicht aus Fett und Gleichgültigkeit, eingehüllt in blaue, göttliche Wolken aus Zigarrenrauch, die hier thronen und wie Könige ihren kindlichen Geschäften nachgehen. Auf diesen Thronen verbringe ich meinen letzten Vormittag in München mit Besuchen, Verabschiedungen und Gesprächen, die sich aneinanderreihen und ineinander übergehen. Hier ein Verleger, groß, schlank, kultiviert, tadellos, geistreich, mittellos. Dort Journalisten, Fotografen, Übersetzer, junge Intellektuelle. Und dort ein berühmter Theatermann, erfüllt von einer durchdringenden und gravitätischen Intelligenz, die selbst sein Alter, das ihm ein Augenlid zudrückt und seine Hände zittern lässt, nicht zu trüben vermag. Er wird von seinem Sohn begleitet, einem dünnen Jungen, der aussieht, als sei er von der Lohe eines Flammenwerfers verbrannt und angenagt worden, ganz in Schwarz gekleidet, mit schwarzen Handschuhen und hohen schwarzen Stiefeln. Ein höchst eleganter und finsterer Höllenfürst, wie eine Erscheinung oder ein Gespenst. Während ich mich mit ihnen unterhalte, sehe ich, wie ein Mann mittleren Alters den Salon durchquert und sich uns nähert. Seine Kleidung ist heruntergekommen, er ist von hünenhafter Statur, kräftig und mit breiten Schultern, dabei jedoch ein wenig gebeugt und beinahe irgendwie verkrampft und verschreckt, trotz seines athletischen Körperbaus. Die weißen Haare auf seinem großen Kopf fallen ihm in einem weichen Schopf in die Stirn und betonen den verwelkten Braunton seiner Haut. Wo habe ich dieses Gesicht schon einmal gesehen? Diese platte Nase, diesen kleinen Schnitt der Mundöffnung, diese schwarzen, zierlichen Augen, irgendwie fehl am Platz in der weiten Fläche seines Gesichts und diese schmerzhaft scharfsinnige und ironische Miene. Erst als er vor meinem Sessel steht und mich mit meinem Namen anspricht, erkenne ich ihn schlagartig an seinen Gesten, am Tonfall seiner Stimme wieder, als trüge ihn ein Windstoß aus dem dichten Nebel der Erinnerung hervor. Es ist Rainer P., ein Bildhauer, den ich seit vielleicht 30 Jahren nicht mehr gesehen habe. Seit jener prähistorischen Zwischenkriegszeit in Paris, einer aus jener Menschenwelt, die es aus allen Ecken Europas auf die alten Bürgersteige des linken Seineufers gespült hatte, wie ein fahrendes Volk von Zigeunern, die aus den Linien der Handflächen, aus verwirrten und zerrissenen Mustern die Zukunft lesen. In den Cafés von Montparnasse traf man sich mit Satkin, Kokoschka und Soutine, mit russischen, polnischen, jüdischen und schwarzen Malern, mit Surrealisten, mit allen möglichen Künstlern und Menschen aus dieser heterogenen, schmerzerfüllten und gärenden Welt. Am engsten war er aber mit Arp und Brancusi befreundet. Ihn trieb seine Leidenschaft für politische Freiheit und für den reinen Ausdruck an. Sowohl wegen der einen als auch wegen des anderen hatte er schon einige Zeit vor Hitlers Sieg seine Heimat Deutschland verlassen, die für ihn trotz des äußeren Anscheins bereits von Todesgestank erfüllt war. Weder konnte er den Geist seines Landes mehr ertragen, noch dessen Lebensart, dessen falsche Demokratie, dessen Traditionen oder irgendeinen von dessen grundlegenden Wesenszügen. In die abstrakten, glattpolierten Steine seiner Skulpturen legte er die Hoffnung auf eine Revolution. Damals hatten wir häufig Umgang miteinander. Aber heute lag das alles so weit entfernt, dass ich mich schwer tat, daran anzuknüpfen. Äußerlich hatte er sich nicht sehr verändert, abgesehen von seinen weiß gewordenen Haaren und einem bittereren und trübseligeren Zug um seine Mundwinkel. Seine Augen hatten noch immer das alte Funkeln, sarkastisch und unbedarft zugleich. Er hatte sich, das konnte ich später aus seinen zurückhaltenden, Bruchstück- und lückenhaften Erzählungen herauslesen, seine alten Ideale von früher bewahrt, hatte sie mit sich getragen durch alle Revolutionen, Aufstände, Widerstandskämpfe, Gefängnisse, Exile und Konzentrationslager aller Länder Europas, bis er nach dem Krieg, ich weiß nicht wie, wieder in Deutschland gelandet war. In jenem Deutschland, in dem er geboren war und das er seit frühester Jugend abgelehnt und zurückgewiesen hatte. Wie oft hatte ich ihn, vor einem Café-Crème sitzend, sagen hören, er würde nie wieder einen Fuß in sein Land setzen, es sei denn, es würde zu einer bedingungslosen Revolution kommen, die dessen Inneres nach außen kehrte, alles, was unten war, nach oben brächte und auch dessen Namen änderte. Im Laufe der Zeit, nach den gescheiterten Revolutionen und dem Zerbröckeln aller Gewissheiten, war er also zu seinem Ausgangspunkt zurückgekehrt, nach Deutschland. Er hatte sich widerwillig niedergelassen und liebte es nun wie eine Zwangsheimat, wie ein Gefängnis, an das man sich gewöhnt hat. Doch wie viel Schmerz, wie viel Verzagtheit und dabei nicht den Mut zu verlieren. Er hatte auch die Bildhauerei aufgeben müssen und machte jetzt moderne Inneneinrichtungen, um sich über Wasser zu halten. Aber glaubte er wirklich noch an seine Ideale und Hoffnungen, die er sich so eifersüchtig bewahrt hatte? Womöglich glaubte er nur noch an eine abstrakte, vornehme Treue. Er stellte mir seine Frau vor, Mina, eine Rumänin, nicht mehr ganz jung, aber immer noch sehr schön, blond, grazil, schweigsam, zurückhaltend, gedankenversunken. Sie kämen gerade aus der Schweiz, seien seit ein paar Tagen hier in München und würden ihre Reise nun unverzüglich fortsetzen, um nach Düsseldorf zu gelangen, wo sie lebten. Da wir teilweise den gleichen Weg haben, laden sie mich ein, in ihrem Automobil mitzufahren, statt den Zug zu nehmen. In der Zwischenzeit ist auch der Student aus dem Veneto gekommen. Er habe gar nicht geschlafen. Nachdem er mich um 4 Uhr morgens zum Hotel gebracht hatte, sei er in den Bierkeller zurückgegangen, um den Vater des ermordeten Mädchens nicht allein zu lassen, und habe den Rest der Nacht mit ihm verbracht, mit seinem hohlen Schmerz, mit seinem schuldigen Gott, seiner rassistischen Metaphysik der Trostlosigkeit. Sobald es wieder geöffnet hatte, seien sie dann ins Donisel gegangen, wo sie bis in den hellichten Tag hinein vor weiteren Krügen mit Bier gesessen hätten. Am Ende habe er ihn dann nach Hause begleitet, in einen weit entfernten Vorort. Nun sei er von dort herbeigeeilt, um mich zu verabschieden. Mit Vergnügen stimmt er zu, uns ein Stück des Weges zu begleiten. Und so machen wir es uns, nach den letzten Abschiedsworten meiner Münchner Bekannten, zu viert im Automobil bequem. Lebt wohl, München, Bayern, Bierkeller, Rokoko, Baumkuchen, Könige, Bauern, Berge, Schwabing, Wagnerianer und Sezession. Kurz nach Mittag brechen wir auf in Richtung des schönen Deutschlands, der schwarzen Wälder, der alten Städte, in Richtung des reichen Deutschlands, der Industrie und der Arbeit, in unserem Volkswagen, der wie ein klobiges Urzeitinsekt wirkt, mit seinem pfeifenden metallischen Getöse, ununterscheidbar von den tausend anderen, die uns auf dem Weg in die Vororte umschwärmen. Der Verkehr ist so gut geregelt und es ist so unvorstellbar, dass irgendjemand sich nicht an die Regeln hält, dass es natürlich zu zahlreichen Unfällen kommt. Auf unserem Weg aus der Stadt werden wir Zeugen von einem, langsam und absurd wie in einem Traum. In Schrittgeschwindigkeit biegt ein Lastwagen ab, wobei er die Schienen in der Fahrbahnmitte überquert. Eine Straßenbahn kommt näher, so langsam, als würde sie eigentlich stillstehen. Aus der Gegenrichtung nähert sich ein Automobil mit gemäßigter Geschwindigkeit. Wir sehen zu, wie sie einander immer näher kommen. Und ich weiß nicht, welcher von den dreien hier gerade irgendwie gegen die Regeln verstößt. Alle drei könnten einfach anhalten. Doch stattdessen fahren alle drei weiter auf den unvermeidlichen Zusammenstoß zu, aus halsstarrigem Vertrauen auf das Gesetz. Einem blinden Vertrauen, das jegliche Fantasie übersteigt. Das Wetter ist grau und mild. Mittlerweile sind wir auf dem Land, fahren an ordentlichen Dörfern, Arbeitersiedlungen und kleinen Fabriken vorbei. Wir wollen auf die Autobahn Richtung Stuttgart, machen zuvor jedoch einen Abstecher nach Dachau, worum ich gebeten habe, als ich diesen Namen auf einem Verkehrsschild las. Rainer hat meinem Vorschlag sofort zugestimmt, mit einer etwas zögerlichen Höflichkeit. In einem Arbeiterdorf mit hohen, düsteren Häusern fragen wir nach dem Weg zum alten Konzentrationslager. Man schickt uns zu einem Lager, aber es handelt sich dabei nicht um jenes von Dachau, sondern um ein neues Flüchtlingslager. Mit dem entschiedenen Enthusiasmus eines Menschen, der auf der Suche nach einer Überzeugung ist, erzählt mir Rainer von den Versorgungsmaßnahmen der deutschen Regierung für die Eingewanderten und dass es Arbeit für alle gäbe, gute Verdienstmöglichkeiten und freie Stellen in diesem Land, dessen Industrie in nur wenigen Jahren wieder aufgeblüht sei, dass Städte wieder aufgebaut und das Elend überwunden habe. Auf baumbestandenen Straßen erreichen wir schließlich eine trostlose, nackte Ebene, als wolle selbst das Wetter ein Bild heraufbeschwören, das in unseren Köpfen von der Geschichte festgeschrieben worden ist, wird der graue Himmel auf einen Schlag schwarz, es erhebt sich ein eisiger Wind und wir werden von einem tosenden Schneesturm umfangen. Wir befinden uns in einer Art trockengelegter, baumloser Moorlandschaft, über die heulende Windböen jagen. Wir gehen an einer Mauer entlang, die sich scheinbar ins Unendliche erstreckt und durch deren Öffnungen wir Baracken erkennen können. Es ist Dachau. Wir folgen dem Verlauf der Mauer bis zum Zugang zu einer kleinen Grünanlage mit Rasenflächen und Bäumchen, die vom Wind gebeugt werden, und betreten dort das Gelände. Der Schnee dringt durch unsere Kleidung, weht uns in die Augen, erschwert die Sicht. Es wirkt wie ein öffentlicher Park, wie die Grünanlage eines Bahnhofs oder eines Friedhofs. Ein Gedenkstein erinnert an die unzähligen Menschen, die hier gestorben sind und unter diesem noch grünen Rasen liegen. Auf den kleinen Wegen informieren Schilder. Hier stand der Galgen. Hier wurde mit der Pistole getötet. Dieser Rinnstein diente zum Abfluss des Blutes. Wir gehen in eine Baracke, über der Duschen geschrieben steht, beschreiten die letzten Stufen im Leben so vieler Menschen. Das sind die Gaskammern. Nackter Beton, an der Decke die Öffnungen, aus denen der Tod kam. Daneben die Öfen. Die beiden Backsteinöfen, die für ihren Zweck außergewöhnlich bescheiden und einfach wirken. In einer kleineren Baracke gegenüber steht der erste, älteste Verbrennungsofen, der lange Zeit ausreichend war. Wie ein Brotofen. Wie klein und simpel die Werkzeuge des Todeshandwerks doch waren. Die Rinnen für das Blut ähneln jenen, die ein Bauer mit seiner Hacke in die Felder gräbt, um sie zu bewässern. Diese kleinen, zurechtgemachten hübschen Beete, diese kleinen Schotterwege sind jedoch, Und das spürt man. Einer der Orte, an denen Menschenopfer dargebracht wurden. Der am nächsten liegende, grauenvoll archaische. Rainer flüstert mir zu, Mina, meine Frau, ist zum ersten Mal hier. Hier wurden ihre Mutter, ihr Vater und ihre ganze Familie umgebracht. Sie betrachtet schweigend, trockenen Auges, diese akkuraten Grünflächen. Hinter einem grünen Tor erstreckt sich die Weite der Lagerbaracken. Im wirbelnden Schnee hält ein Soldat regungslos Wache. Wegen Mina will ich unseren Besuch nicht unnötig in die Länge ziehen, und so machen wir uns wieder auf den Weg zurück, die endlose Mauer entlang. Wir bringen den Studenten zu einem kleinen Bahnhof, von dem aus er einen Zug zurück nach München nehmen kann. Wir fahren nun auf der herrlichen Autobahn in den Sonnenuntergang, durch ruhige Dörfer, einen heimeligen Frieden verströmende Wäldchen, eine hügelige, sanfte Landschaft. In einem Streifen Blau zwischen den Wolken erscheint die blasse, untergehende Sonne am Horizont. Der Wind überzieht die Straße mit einer dünnen Eisschicht, auf der die Automobile ins Schlittern geraten, zerstreut aber auch die Wolken am Himmel, der sich mit kalten Sternen füllt, als wir in der Stadt Augsburg in Straßen aus dem 16. Jahrhundert einbiegen. Die dunklen, verlassenen Straßen von Augsburg verströmen bei unserer Ankunft am Abend einen gewissen Zauber. Eine altertümliche, traditionelle oder wiederentdeckte Harmonie. Eine einheitliche und dauerhafte Ordnung, als wäre die gesamte Stadt und das Leben darin von einem einzigen Geist konzipiert worden. Wir parken das Automobil im vereisten Hof eines bescheidenen kleinen Gasthofs und gehen die große Hauptstraße hinab, an der die Fuggerhäuser stehen, die zu so später Stunde schon geschlossen haben und von Weihnachtsbäumen und Sternen beleuchtet werden. Die ältesten, bemalten, mit Girlanden und Zweigen geschmückten Häuser sind wie spitze, dreieckige Tannen geformt. Stockwerk für Stockwerk laufen sie immer spitzer zu und ragen, wie in einem Wald, dicht aneinander gedrängt, hoch in den Winterhimmel. In der Nähe befindet sich das ehrwürdige Gebäude des Rathauses, mit dem der Genius der Fugger eines der einzigartigsten Bauwerke der Renaissance-Architektur errichtet hat. Jedes Fenster, jedes Modul, jeder Architrav hat hier die exaktesten, beinahe akademischen, klassischen Maße. Doch löst sich alles in die Vertikale auf, alles drängt nach oben, auf eine Weise, die diese Architektur transformiert, sie mit äußerst starken Anklängen an die Gotik versieht und ihr einen ganz eigenen Sinn verleiht, einen aktuellen und modernen Aspekt. Auf dieselbe Art modifizieren solche Anleihen anderswo den Barockstil von anderen Fuggerhäusern, von Kirchen und Palästen und verschmelzen so auf perfekte Weise unterschiedliche Zeiten und Kulturen miteinander. Wie in seinem Felsenhorst prangt der große doppelköpfige Adler an der hinteren Fassade des Rathauses hoch über den Weihnachtsbäumen zwischen den Marktständen und den alten Werkstätten der Handwerker. Doch zu dieser Stunde, bei dieser Eiseskälte, in dieser Atmosphäre behüteten dörflichen Friedens, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns in die Wärme der Bierkeller zu flüchten. Wir besuchen etliche, alle sind ruhig und halb leer. Dort, vor unseren Bierkrügen sitzend, erzählt mir Rainer, schamvoll zurückhaltend, etwas aus seinem Leben. Vom Spanischen Bürgerkrieg, als er bei den internationalen Brigaden gegen Mauren, Italiener und Deutsche kämpfte. Vom finalen Exodus, dem Überqueren der Grenze bei Portbou und von dem Dichter Machado, der mit ihm zusammen seine Heimat verlassen hatte, um in den Tod zu gehen. Von den französischen Konzentrationslagern, Vorläufern jener späteren. Von Vernet, wo korsische Gefreite ihrem Sadismus freien Lauf ließen. Dort fand er auch einen befreundeten Surrealisten aus alten Zeiten wieder, Max Ernst. Von seiner Flucht beim Fall Frankreichs. Geschichten vom Ende Europas, erzählt von einem seiner Millionen Zeugen und Beteiligten. Dann springt er irgendwie zum Partisanenkrieg auf dem Balkan, in Jugoslawien, in Griechenland. Weitere Gefängnisse, Leiden, Kämpfe, Unfreiheit und schließlich der Sieg. Und mit dem Sieg die Zweifel an der Wahrheit. Ich habe immer durchgehalten, sagt Rainer wie zu sich selbst. Aber man kann es nachvollziehen, nach und nach seien die Strapazen immer größer geworden und jene Dinge, die auf einen Schlag wahr wurden und anders waren, als man sie sich vorgestellt hatte, zehrten an ihm. Die Ärgernisse des Bürokratieapparats und der Politik der Siegermächte. Das Bedürfnis, nach so vielen nicht zu Ende geführten Kämpfen einfach zu leben. In einem der Lager sei er nach der Befreiung Mina begegnet. Sie sei damals ein Mädchen gewesen, ein Skelett, aber sie hatte überlebt. Mina schweigt, hört zu, deutet ein Lächeln an. Kann es denn noch eine einfache, glückliche Jugendzeit geben? Träume von weißen Kleidern und Orangenblüten? Von Orgelklängen in der Kirche? So vergeht der Abend mit Erzählungen und Gedanken. Als wir uns aufmachen, den letzten Bierkeller zu verlassen, herrscht Stille. Da stürzt ein winzig kleiner Mann mit rundem Kopf und Arbeiterkleidung an unseren Tisch. Er spricht schnell, sprunghaft und hektisch. Er begrüßt uns mit ausladenden Gesten und einem Wortschwall, als wären wir alte Freunde, und sagt, dass morgen sein Geburtstag sei. Wahrscheinlich ist das seine übliche Masche, um ein Bier spendiert zu bekommen. Wir sitzen vor unseren Krügen und sein ununterbrochener Redefluss lässt uns nicht mehr zu Wort kommen. Der Fluss wirrer, unzusammenhängender Geschwätzigkeit eines äußerst theatralischen und lärmenden Stumpfsinns. Er sei 53 Jahre alt, sei Eisenbahner, seine Aufgabe sei es, die Bremsen der Waggons zu kontrollieren, ding, ding, mit dem Hammer. Er sei ein glühender Katholik. Er habe 5 Töchter und einen Sohn. 1,5 Stunden habe er gebraucht, um den zu zeugen. Eine innere Stimme habe ihm gesagt, dass es ein Mädchen geworden wäre, wenn er früher zum Schluss gekommen wäre. Aber er sei geduldig gewesen und habe den richtigen Moment abgewartet. Und so sei es ein Junge geworden. Deutschland gehe es sehr gut, es gebe Frieden und es gebe Adenauer. Adenauer habe ich einmal den Koffer getragen, als er hier vorbeigekommen ist. Gott sei Dank haben wir Adenauer und Eisenhower. Auch Eisenhower habe ich einmal den Koffer getragen. Eisenhower und Adenauer. Seine Rede stürzt sich auf diesen Reim und verheddert sich in ihm. Als er hört, dass ich Italiener bin, ruft er: Bella Italia, Mussolini. Ich bin einmal nach Italien gepilgert, nach Rom, um Mussolini zu sehen. Adenauer, Eisenhower, Mussolini. Neugierig gemacht von seiner fragwürdigen Pilgerreise und von der Pilgerreise seines verwirrten Geistes, frage ich ihn, welche Kleidung Mussolini denn getragen habe. Ganz in Weiß war er gekleidet und auf dem Kopf hatte er eine große weiße Bischofsmütze. Aber dann war es nicht Mussolini, den Sie gesehen haben. War es vielleicht der Papst? Ja, der Papst. Mussolini, Adenauer, Eisenhower. Als wir hinausgehen, salutiert er vor jedem von uns wie ein Soldat, wobei er laut seine Hacken zusammenschlägt. Und wir lassen ihn in seiner abschweifenden Komödie allein zurück. In der Zwischenzeit ist ein Cousin Rainers zu uns gestoßen, der uns nun einlädt, den Rest des Abends bei ihm zu Hause zu verbringen. Er ist ein zierlicher Mann, der sich trotz seines Alters die jugendliche, allzu perfekte Schönheit mancher Deutscher bewahrt hat. Blass, blond, mit glänzendem Haar, einem zerfurchten Kinn und einem bitteren Zug um die Mundwinkel. Er ist ein Intellektueller, ein kultivierter und feiner Mensch, von der Natur, wie mir Mina versichert, mit einem außergewöhnlichen künstlerischen Talent gesegnet, dem er jedoch nach einem glänzenden Beginn bewusst entsagt habe. In seinen lebendigen und traurigen Augen erkenne ich die Spuren nicht nur seiner eigenen Tragödie, sondern auch der Rainers, vieler anderer, einer ganzen Generation, die gezeichnet ist von allzu heftigen Schicksalsschlägen, allzu nahegehenden Verletzungen, verlorenen Hoffnungen sowie der Gewalt und dem Verrat der Väter. Daher verweigern sie sich dem Leben, festhalten dann etwas, das sich nicht mehr wahr anfühlt. Diese melancholische Selbstbeschränkung zeigt sich in ihm nicht als Verbitterung, sondern vielmehr als eine resignierte, menschliche Sanftmut, als eine freundschaftliche Herzlichkeit, als eine Liebenswürdigkeit, als ein verzweifeltes, beinahe düsteres Interesse für Kultur. Um zu seiner Wohnung zu gelangen, verlassen wir das Stadtzentrum und fahren in neue, anonyme, trostlose Viertel, in denen gerade moderne Häuser gebaut werden. Dort vergeht die Zeit bei Bier, Käse, Schwarzbrot und den verschwundenen Problemen der alten mitteleuropäischen Intelligenzia und deren jüngsten Auswüchsen, Beckett, UNESCO, was weiß ich. In der kalten, von einem leichten blauen Dunst verhüllten Morgensonne fahren wir in die alten Straßen Augsburgs zurück, die nun bei Tageslicht so ganz anders wirken. Um uns herum die zarten Farben der Fassaden und der Häuser und die beinahe physische Präsenz von Gefühlsschichten, die sich im Laufe der Zeit nicht grundlegend verändert haben, sowie von einem liebevoll akribischen Augenmerk für die kleinen Dinge, für das Glänzen des bescheidenen Geschirrs des Herzens. Auf dem Markt türmen sich klar und farbenfroh Gemüse, Rüben, rote Äpfel, Kartoffeln, daneben Krautfässer und gelbe gerupfte Gänse. Wir betreten die Fuggerei, das von den Fuggern im 16. Jahrhundert errichtete Sozialviertel für die Arbeiter mit seinem modernen bürgerlichen Konzept sozialer Beziehungen, wie eine Vorahnung oder Vorwegnahme der letzten, fortgeschrittensten Phase des Neokapitalismus, die wir heutzutage in den am höchsten entwickelten Ländern beobachten können, in denen irgendein aufgeklärter Industrieller die besten Architekten mit der Planung der Siedlungen für die eigenen Arbeiter betraut. Aber die Häuser der Fuggerei sind wesentlich schöner als die besten unserer Zeit und selbst angesichts ihrer durchgängig bewahrten Altertümlichkeit auch komfortabler. Das Viertel ist abgeschlossen und verfügt im Inneren über etliche sich kreuzende Straßen. Es verströmt die Wehrhaftigkeit und den Frieden eines großen Klosters. Wir betreten eines der Häuser. Wir werden von einer kleinen alten Frau empfangen, die dort zusammen mit ihrem Mann, einem Arbeiter in Rente, seit 30 Jahren wohne. Sie zeigt uns die gut polierten Holzwände, den Ofen, ihren reinlichen Hausrat, die Blumenvasen. Der Mietpreis sei ein rein symbolischer. Die Verwaltung der Fugger kontrolliere das Viertel auch noch nach 400 Jahren. Hier einziehen zu dürfen sei ein Privileg, das zu erlangen man nicht nur den Bedarf nachweisen, sondern auch verlässliche Bürgen vorweisen müsse. Die Nachfrage sei hoch und es dauere etliche Jahre, bevor man auf eine dieser Wohnungen hoffen könne. Auf der großen Straße, die an einem Ende von der weißen St. Ulrichskirche abgeschlossen wird, gehen wir am Herkulesbrunnen vorbei zu den Fuggerhäusern, die nach den Zerstörungen alle makellos restauriert wurden. Die Renaissance-Innenhöfe sind erlesene Beispiele der Architektur dieser ersten großen Bankiers, die von den Bögen menschlicher Beziehungen zusammengehalten wird. Ich folge ein paar Lastwagen, auf deren Seiten eine goldene Gans gemalt ist, bis zu einem alten Haus, durch dessen große Fensterscheibe man eine riesige, kuppelförmige Anlage aus glänzendem Kupfer erkennen kann. An der Fassade verkündet ein Schild in gotischer Schrift, dass diese Brauerei, die Goldene Gans, an dieser Stelle seit dem 14. Jahrhundert bestehe. Durch die kleinen Türen zum Hof kommen und gehen große, knöchrige Frauen und in schwere Tücher gewickelte Burschen. Sowohl die einen als auch die anderen, mit Gesten, Farben und Gesichtern aus dem entferntesten Mittelalter. Die Sonne steht nun hoch am Himmel und wir machen uns auf den Weg nach Ulm.
Thomas Sabacher las die vierte Folge aus »Die doppelte Nacht, eine Deutschlandreise im Jahr 1958« von Carlo Levi in der Übersetzung aus dem Italienischen von Martin Hallmannsegger. Das Buch ist im CH Beck Verlag erschienen, das Hörbuch bei Speak Low. Die ungekürzte Lesung finden Sie ab Montag auch in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die EU will den Zollstreit mit den USA durch einen Ausbau der Importe amerikanischer Waren entschärfen. Die Financial Times berichtet, dass es um zusätzliche Einfuhren im Wert von 50 Milliarden Euro geht. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Aline Braun.
US-Präsident Trump wirft Europa vor, ein Handelsdefizit von mehreren hundert Milliarden Dollar gegenüber seinem Land zu haben. Also, dass Deutschland mehr Waren in die USA verkauft, als es von dort abnimmt. Unter anderem deshalb hatte Trump Sonderzölle auf EU-Produkte wie zum Beispiel Autos, Aluminium und Stahl verhängt. Jetzt lenkt die EU im Streit ein. Laut EU-Handelskommissar Šefčovič könnten mehr Flüssiggas und bestimmte Agrarprodukte wie Soja aus den USA importiert werden. Auch im Zollstreit zwischen China und den USA deutet sich eine Deeskalation an. Zumindest erklärte Peking, die Tür stehe für Gespräche offen. Allein dadurch hat sich die Stimmung an den asiatischen Börsen heute zu Handelsbeginn aufgehellt.